Glücklich war ich oft nicht. Trotzdem würde ich wahrscheinlich alles wieder genauso machen. Ich würde jetzt nicht zurückschauen und sagen, ja, das würde ich aber anders machen. Ich würde genau so wieder da durchgehen, aber mit voller Überzeugung. Das beschreibt ja auch irgendwie trotzdem ein Glücklichsein, ne?
Das ist Wie geht's?
Per Mertesacker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Diesmal mit Per Mertesacker, dem Nationalspieler, jetzt nicht mehr, Ex-Nationalspieler, mit dem ich tatsächlich letztes Jahr schon bei der EM so ein bisschen um die Quoten gekämpft habe. Auch da war er mir meilenweit voraus. Ich glaube, ich kenne Per schon deutlich länger als er mich wahrscheinlich. Und trotzdem bin ich unglaublich froh, dass wir uns heute hier zusammen telefoniert haben und ein bisschen über, ja, mentale Gesundheit etc. pp. Quatschen dürfen. Lieber Per, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Vielen Dank für die tolle Einleitung und ich freue mich sehr, dass wir hier hoffentlich einen tollen Austausch haben.
Da bin ich mir sogar sehr sicher. Du bist ja gerade in London quasi. Das erste Problem, was wir gerade hatten, war schon mal, kann man ja auch mal ganz transparent sagen, dass ich hier um 15 Uhr meiner Zeit mich zugeschaltet habe, aber das war ja quasi 15 Uhr deine Zeit, deswegen war das schon mal wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen und deswegen würde ich dir gerne einmal erzählen wollen, wie es mir gerade geht, weil ich gerne dann von dir erfahren wollen würde, ob du sowas auch schon mal in deiner Karriere hattest. Bei uns läuft ja gerade quasi gar nichts. Wir sind mit Florenz im Sommer 90 Millionen ausgegeben und haben gedacht, okay, wir greifen jetzt die Champions League an und wir befinden uns gerade auf dem letzten Tabellenplatz. Du kannst dir vorstellen, was dementsprechend bei uns los ist. Hattest du sowas mal in deiner Karriere, dass es da wirklich lichterloh brennt, von oben bis unten im Verein?
Puh. Ich glaube, das ist eine Situation, die hört sich schon sehr, sehr extrem an. Ich hatte Glück, ich sage das so, ich hatte Glück, dass ich in meiner Karriere halt nicht abgestiegen bin. Mhm. Aber in solche Situationen bin ich dennoch gekommen. Also als wir jährlich mit Bremen in der Champions League oder mindestens Europa League gespielt haben und auf einmal in den Abstiegskampfstrudel geraten sind und uns am vorletzten Spieltag erst gerettet haben, da habe ich zum ersten Mal gespürt, was das so bedeutet, wenn man mit absoluten gestandenen Nationalspielern, wo auf einmal gar nichts mehr geht und man sich fragt, wie kommt man aus diesem Strudel raus und nichts vermag zu helfen. Also ja, nicht so extrem, aber ähnliche Gefühle, denke ich.
Was würdest du sagen, hat euch damals dann gerettet, weil am Ende des Tages seid ihr ja nicht abgestiegen? Was war da so der ausschlaggebende Punkt?
Dann muss man schon sagen, war es dann doch schon individuelle Klasse, die sich dann doch am Ende dann zum Glück doch nochmal durchsetzt. In dem einen oder anderen Spiel haben wir dann doch gezeigt, dass die individuellen Spieler eben doch besser waren als der Abstieg. Aber es war tatsächlich so, dass man das teilweise dann nicht mehr abrufen konnte. Und zwischen Mannschaftsabenden und Krisengesprächen und sich einfach ja überhaupt nicht wohlfühlen, haben wir dann es doch irgendwie geschafft. Viele Gefühlsarten hat man so erlebt, aber diese Erleichterung hat mich doch sehr begleitet durch mein Fußballerleben. Was man ja eigentlich, ja, man denkt ja immer so Glücksmomente oder auch Enttäuschung, aber oftmals habe ich so diese Erleichterung gespürt, ne, dass man irgendwas verhindert hat. Und das ist natürlich aus meiner Sicht nicht optimal.
Das stimmt. Ich kann da tatsächlich gerade perfekt relaten, weil ich habe ja auch dieses eine Katastrophenjahr gehabt mit Union. Toi, 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 ich bin bisher auch nicht abgestiegen und ich würde das auch gerne so halten wollen. Aber wir haben uns ja damals am letzten Spieltag sogar erst gerettet. Und das, was danach von mir abgefallen ist, und auch das, wie ich danach meinen Urlaub gelebt und erlebt habe, nämlich mit so einer kompletten Leere auch, weil ich emotional völlig am Ende war, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gefühlt in diesem extremen Glücksmoment, als ich im Champions League Finale auf dem Platz stand oder irgendwie mit Inter einen Titel gewonnen haben. Das ist doch eigentlich paradox, okay, oder?
Ja, und das ist halt jetzt auch viel in Reflexion, kann man dann doch deutlicher sagen, was man so dann gespürt hat in diesen Momenten. Aber dieses Erleichterungsgefühl, was ja eigentlich mal da fallen, ja, wie man sagt so schön, so da fallen die Steine dann irgendwo auch vom Herzen und man ist irgendwie ja froh, wenn es vorbei ist. Mhm. Ne? Auch wenn so eine Situation ist, einfach, dass eine Situation vorbei ist, hat mich schon sehr oft begleitet. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, ist es das irgendwo, wert, ne? Wenn man denkt, man lebt dieses positive Leben, das alle irgendwie haben wollen, ne? Wo man sehr gut vergütet wird, wo man viele Fans hat. Aber da gibt es doch Extremsituationen in Reflexion, die dann meist dazu führen, dass man super erleichtert ist, wenn man irgendwas entgangen ist, einer Schmach entgangen ist oder wie jetzt einem Abstieg entgangen ist. Das sind doch Situationen, an die ich mich oft zurück irgendwie auch erinnere und auch oft auch denke, was hätte ich denn anders machen sollen oder wie hätte sich das anders dargestellt für mich, ne? Weil der äußerliche Druck, den man da zulässt, ne, oder diese äußerliche Erkennung, Anerkennung, die ist dann deutlich stärker als das, was man selber fühlt oder wie man sich selber geben will. Das war schon, für mich hat mich das sehr begleitet und hat mich auch sehr oft auch in so eine Situation gegeben, wo ich dann, teilweise dann ein bisschen bizarr gedacht habe, okay, das ist jetzt schön, dass es jetzt vorbei ist und jetzt habe ich meine Ruhe sozusagen, ne?
Ja, total. Ich fühle es enorm, weil auch in diesem Jahr in Berlin, wir sind gerade genau in dieser Phase, von der du gerade gesprochen hast, dass du nämlich, also jetzt bei Florenz und damals bei Union auch, dass wir so die ganze Zeit denken, ja, was sollen wir überhaupt noch machen? Wir sind gefühlt wirklich auf der Karte die viel bessere Mannschaft und irgendwann muss ich diese individuelle Qualität ja mal durchsetzen, aber sie setzt sich einfach nicht durch. Und ich glaube, dass es voll so diese Mindset-Sache ist, dass man einfach nicht bereit ist, jetzt auch sozusagen diese Ambition beiseite zu legen und sein Ego vielleicht auch beiseite zu schieben und zu sagen, okay, jetzt ist aber erstmal nicht, jetzt bin nicht ich wichtig und wichtig, dass ich gut aussehe, sondern jetzt erstmal wichtig, dass wir als Mannschaft verstehen, dass auch vielleicht mal der Ball auf die Tribüne muss, um irgendwie ein Spiel dreckig zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch wenn das jetzt so banal klingt, aber eine total wichtige, ein total wichtiger mentaler Switch, den man als Mannschaft da vollziehen muss, oder?
Ich gebe dir vollkommen recht und das ist das Schwierige, wenn man, man gibt 90 Millionen aus, man holt neue Spieler zusammen, das sagt noch lange nicht aus, dass man funktioniert, ne, als Gruppe, als Gefüge, meistens ist man nur eine zusammengewürfelte Gruppe, sich dann wirklich als Team und was definiert heutzutage ein Team, ne, das ist das Entscheidende, von einer Gruppe zum Team, wie kann man sich da weiterentwickeln und ich glaube, das ist im Moment entscheidend und da sollte sich jeder darum kümmern, wie er dazu beitragen kann, ne, und sich zu verändern, auch Situationen dann so anzunehmen, ich glaube, das ist das Allerschwierigste für uns, ne, als weil wir ja schon sozusagen auch frühzeitig gelernt haben, ja, wir sind im Teamsport unterwegs, aber irgendwie sind doch alle Leute hier meine Konkurrenten irgendwo, ne? Und es können nicht alle schaffen, es können nicht alle diesen Weg schaffen. Und irgendwie muss ich mich jetzt auch durchsetzen. Sich dann sozusagen aber, ne, jetzt müssen wir aber eine Mannschaft werden. Wie werden wir die beste Mannschaft? Wie kann sich jemand auch zurücknehmen, ne? Und sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Ich schieße jetzt nicht nur die Tore, ich liefere jetzt die Assists oder ich laufe jetzt am meisten. Mhm. Das ist dann auch, was wird von außen dann so beurteilt. Na, ich bin aber der Torschütze. Ja, vielleicht genau. Bist du aber jetzt der vorgehen muss, alle Stürmer laufen jetzt über 12 Kilometer im Spiel. Vielleicht ist das, auf was ich mich jetzt fokussieren muss und das, was die Mannschaft erfolgreich macht. Also da so diese veränderte Situation wie Abstiegskampf annehmen. Ne, und jeder muss jetzt was anderes machen. Ja, aber nee, ich will aber jetzt das machen, was mich stark macht oder was mich in der Presse gut aussehen lässt oder was mich bei den Leuten gut aussehen lässt. Also das ist schon dieser äußerliche Druck auf jeden Einzelnen und auch wie die Berater, Familien und Leute im Umfeld halt damit umgehen. Ne, mega schwierig. Ne? Und ich hatte echt irgendwo auch Glück zu meiner Zeit, dass ich Familie hatte, mit viele Werte weitergegeben haben, als auch Freundin, Frau, die selbst aus dem Profisport kam. Ja, das, ne? Also was, das ist, ne, heutzutage, wenn man sich so anschaut, wo lernt man sich kennen, was ist einem wichtig, ne? Da muss man frühzeitig auch klar sein, weil sonst kannst du in einer Situation kommen, wo du jemanden hast, der absolut nur seine eigenen Interessen nach vorne bringen will und nicht als Partnerschaft oder als Gruppe. Deswegen so sich die richtigen Leute auch rauszusuchen, ist unfassbar wichtig in der heutigen Zeit. Klar sagt man, ne, Fußball ist sozusagen ja auch die Mannschaft, das kannst du nicht so kontrollieren, aber zumindest deinen Kreis, da kannst du kontrollieren, wie viel Ehrlichkeit dabei ist, auch gemeinsam sozusagen ins Leben zu gehen, erfolgreich zu sein und sich zurückzunehmen. Ne, das sind so Qualitäten, die sind echt ganz, ganz schwierig. Und nochmal zurückzukommen auf dieses Erleichtertsein. Mhm. Wir haben es jetzt, leider warst du ja nicht dabei beim Heimturnier bei der EM, aber du kannst es ja nachvollziehen, bei der WM 2006, da war so eine Erleichterung bei mir, als wir dann zumindest das Halbfinale erreicht haben. Also eine Riesenerleichterung, weil ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als da beim Heimturnier in der Vorrunde auszuscheiden. Das war für mich das Schlimmste, was ich mir da hätte vorstellen können. Und da ist es, für einen jungen Menschen da alles wirklich so zur Seite zu schieben und sich wirklich nur auf diesen, auf das zu konzentrieren, das war absolut für mich damals so eine Extremsituation, auf die ich immer noch denke, da haben wir Glück gehabt. Aber da, wie gesagt, da habe ich auch keinen Mindset-Switch hinbekommen, das stolz dabei zu sein oder einfach Deutschland zu vertreten. Da geht's dann, da ist dann wirklich der öffentliche und externe Druck auch, da war sehr, sehr groß.
Krass, finde ich total interessant. Das heißt also, die Erleichterung quasi jetzt im Prinzip nicht blamiert oder sich nicht blamiert zu haben, die war viel größer als sozusagen die Freude über das Weiterkommen.
Also, als wir damals, wir haben dann gegen Italien im Halbfinale dann verloren in Dortmund, also eine grandiose Stimmung. Es war also, wenn man so von außen schaut, was für ein Sommer, fahren überall, das schönste Wetter, es war sensationell. Ich war damals 21 zu der Zeit, ich wusste ja gar nicht, was los war. Krass. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was kommt. Aber dann war es so, dann sind wir gegen Italien ausgeschieden. Und ich habe ein Bild im Kopf, wo ich dann am Boden so bin und gedacht habe, boah, es ist endlich vorbei. Es ist endlich vorbei, wir haben uns nicht blamiert und jetzt kann ich mich endlich an der Ferse operieren lassen, weil ich habe ja so große Schmerzen. Ne, so diese Erleichterung, endlich ist jetzt Schluss, also es ist vorbei, jetzt können sich alle zur Ruhe setzen, wir haben uns nicht blamiert, wir haben einen tollen Sommer beschert und ich kann mich endlich operieren lassen, weil ich habe relativ große Schmerzen, muss mich jetzt hier zusammenreißen. Das war krass und jetzt auch darüber so zu sprechen, da kommt man wieder direkt rein. Nicht in diesen Krampf, aber es ist echt schon so.
Aber war dir das damals bewusst, dass das vielleicht auch ein Stück weit so ein besonderes Verhalten war? Also dass du nach dieser Niederlage, die ja erstmal eine Niederlage, erstmal faktisch eine total schmerzhafte Niederlage war, weil du verpasst das Finale einer WM, einer Heim-WM, also dann zu sagen, okay, ich bin jetzt erstmal erleichtert, weil wir haben quasi uns nicht blamiert, statt zu denken, boah, verdammt nochmal, Alter, warum sind wir hier nicht ins Finale eingezogen, weil es war ja unfassbar knapp einfach. War dir das klar, dass es irgendwie besonders ist oder speziell ist im Vergleich zu den anderen Jungs damals schon?
Ich glaube, damals hat man sich, habe ich mich auch nicht da so richtig drauf eingelassen, okay. Weil für mich war damals schon klar, ich werde jetzt, ich werde dann operiert, war auch dann noch dabei beim Spiel um Platz 3, habt auch die Feierlichkeiten mitbekommen. Es ging ja so direkt weiter und man hat das ja auch dann genossen sozusagen, dass alle Leute das so positiv wahrgenommen haben, dass sozusagen Deutschland ist wieder stolz auf ihr Land, aber auch auf ihren Fußball. Ne? Und wir haben uns im besten Licht gezeigt. Ich wusste aber auch, ich muss schnell wieder fit werden, weil ich gehe jetzt gerade von Hannover 96, einem Abstiegskandidaten, zu Werder Bremen, einem Champions League-Kandidaten. Ich will so schnell wie möglich wieder fit werden. So, also da ging das von der Euphorie, tolle WM, war klar, ich muss mich jetzt schnell erholen, regenerieren in der Reha, um dann schnell wieder fit zu werden, weil der neue Verein braucht mich, möchte mich, hat viel Geld hingelegt für mich. Ich muss da ja auch mir den Respekt wieder erarbeiten auf einer anderen Ebene. Also da war sofort wieder zu spüren, okay, das eine Thema ist jetzt abgehakt, wir sind jetzt erleichtert, wir haben was Tolles erreicht. Das nächste Ziel steht direkt schon vor Augen. Also da habe ich nicht die Zeit gehabt zu sagen, okay, es fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an hier. Ne? Irgendwo hat man das auch akzeptiert. Ich habe es auch akzeptiert damals, mit 21 Heim-WM zu spielen. Ich war ja im Endeffekt froh, dass Poldi und Schweini da waren und das Rampenlicht der Nation auf sich gezogen haben. Ne? Also da war ich ja noch lange nicht. Ich war irgendwo dahin, mich haben alle in Ruhe gelassen. Das hat mir auch noch geholfen. Das war ja auch ähnlich dann nach der WM 2014. Du feierst einen Tag in Berlin, am nächsten Tag ist schon klar, du musst schnell in Urlaub. Ganz schnell in Urlaub, weil dann geht schon wieder los. Und dann will der Verein dich.
Ne? Das klingt so ungesund. Das klingt einfach so ungesund.
Das ist so krass. Also manchmal denke ich, wo ich denke, ey, Leute, wollen wir jetzt nicht nochmal zusammen 3-4 Tage einfach so, ne? Lass uns das so einfach mal zusammen genießen, reflektieren und einfach mal was anderes machen. Da war klar, in 4 Wochen geht die Saison los. Das heißt, in 2 bis 3 Wochen musst du auch schon wieder anfangen zu trainieren, weil sonst verpasst du, sonst kommst du nicht hinterher. Aber ich glaube, in diesen Momenten spürt man auch, okay, man ist vielleicht hier, man kann körperlich da vielleicht das machen, aber das ist eine ganz große Verbindung zu deiner Birne. Eine ganz große Verbindung. Weil da, ich glaube, das waren die Momente, wo ich dann zum ersten Mal auch gemerkt habe, okay, der Kopf hat eine ganz entscheidende Funktion, was deine körperliche Gesundheit anbetrifft. Weil es ist eher die Richtung von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Und das waren so die Situationen.
Brutal. Das finde ich ja sowieso. Ich hatte das letztens auch mit Robert Andrich genau zu dem Thema, dass uns in unserem Geschäft ja quasi, also Fußball ja einfach, muss man ja faktisch sagen, kein Gedächtnis so wirklich hat. Also wenn du in der neuen Saison dann 3 schlechte Spiele machst, dann erinnert sich keiner mehr daran, dass du vor 4 Wochen noch den WM-Pokal gewonnen hast. Und das macht es ja so unglaublich schwer, auch für uns einfach mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Zeit und ich bin jetzt stolz auf das, was ich geleistet habe. Ich glaube, das wäre für uns und für unseren Kopf vor allem total wichtig, um mit einer Sache abzuschließen und sich selbst zu sagen, okay, ich kann jetzt auch einfach mal zufrieden und happy sein und muss nicht sofort weiter und noch höher und immer besser so, ne? Oder?
Wenn du das ansprichst, Situation ist, wir gewinnen die Weltmeisterschaft 2014 und ich wusste ganz genau, Urlaub wird kurz ausfallen. Arsenal will mich auf jeden Fall zurückhaben, so schnell es ging. Ich kann mich noch an das erste Spiel erinnern, als amtierender Weltmeister auswärts bei Everton. Ich glaube, das war das schlimmste und schlechteste Spiel, was ich je gemacht habe.
Krass.
3 Wochen Urlaub, 2 Wochen Vorbereitung. Ich kann mich noch 2 Wochen Vorbereitung auf dieses Spiel und dann ins erste Duell im Kopfball mit Dominic Calvert-Lewin. Und er hat mich einfach, wie gesagt, er hat mich einfach aufgefressen. Weil ich war einfach mental, körperlich irgendwo anders, ganz woanders. Und konnte einfach auch, ich konnte an dem Wettbewerb gar nicht teilnehmen. Ne? Weil ich einfach, aber gefühlt musste. Ne? Gefühlt musst du dann gefühlt wollen sie dann sehen, ja, so spielt also ein Weltmeister. So macht einfach ein Weltmeister auch einen Zweikampf. Und der Club sagt, ja, was ist los mit dir? Vor 5 Wochen noch den goldenen Pokal hochgehalten und jetzt kannst du kein Kopfballduell mehr gewinnen. Und bist völlig, hast gar kein Timing mehr. Das sind so die Ereignisse, wo ich dachte, alles vergessen. Alles vergessen. Total vergessen. Aber ich hatte gefühlt keine Chance. Absolut keine Chance, da an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Auch wenn man sagt, okay, das war 5 Wochen danach. Deswegen, das waren einschneidende Erlebnisse, als auch die einzige Zeit, wo ich wirklich runterfahren konnte, war, wenn ich verletzt war. Mhm. Verletzung. Verletzung war die einzige Chance, die legitimiert ist, dass du dich erholen kannst. Körperlich wie auch geistig. Die einzige Situation, wo Leute sagen, ja, jetzt ist er verletzt, jetzt kann er nicht. Ne? Also die einzige Chance als Fußballer ist diese Situation, wo alle verstehen, okay, jetzt ist er verletzt. Jetzt kann er nicht abliefern. Und dann, da habe ich mir die Zeit geholt, die ich brauchte. Ne? Weil wenn ich zurückdenke an die EM 2008, als wir im Finale gegen Spanien verloren haben, da bin ich dann zurück nach Bremen nach 3 Wochen. 3 Wochen Urlaub. Ne? Ganze Saison durchgespielt bis Mitte Juli. Und dann war klar, 3 Wochen Urlaub. Ich bin auf erstes Training auf dem Platz gelaufen. Es hat ohne Gegnereinwirkung, es hat Ritsch-Ratsch im Knie gemacht. Ritsch-Ratsch im Knie. Ohne Körpereinwendung. Ich wusste, alles klar, hier stimmt was nicht. Sofort abgetragen, Meniskus eingerissen, 7 Wochen Pause. Da habe ich mir die Zeit geholt, die ich brauchte, um alles zu reflektieren beziehungsweise runterzukommen. Weil hier hat gesagt, gar keine Chance.
Geht gar nichts
mehr. Du läufst jetzt nicht mehr auf den Platz nach 3 Wochen. Du hast absolut nicht und hat ohne Gegner. Ich kann es dir heute nicht erklären. Ich bin normal, habe mich normal warm gemacht und es hat knickknack Meniskus eingerissen. Dann wird er entfernt. Dann sind das 6-7 Wochen bist du raus. Bin ich in die Reha-Klinik nach Donaustauf zu meinem lieben Freund Klaus Eder. Die beste Zeit eigentlich in Donaustauf. Die absolut beste Zeit. Da sieht und hört dich kein Mensch. Du bist im Bayerischen Wald. Die schönste Zeit. Und da kannst du dich wirklich absolut runterkommen, erholen, neue Kraft tanken und dann zurück ins Geschäft. Aber die Verletzungszeit, die Verletzungszeit war für mich die einzige Möglichkeit, runterzukommen von dem, was ich erlebt habe.
Ich finde das total spannend, weil was du sagst, weil genau in dieser Situation befinde ich mich gerade auch und deswegen kann ich dich genau nur darin bestätigen. Bei mir hat es, wir haben vor 3 Wochen gegen Inter auswärts gespielt im San Siro und da waren wir schon Letzter und als Führungsspieler, du weißt ja selber, wie es dann ist, dann wird man selber auch immer mitverantwortlich gemacht für die Misere, hat mir dann auch selber viele Fragen gestellt, warum ich auch selber nicht an mein Niveau komme. Das heißt, der Kopf schon relativ am Platzen. Dann kam privat noch dazu, dass ich dann, also wir mussten abends um 20.45 Uhr spielen und nachmittags um 16 Uhr wurde ich per FaceTime zugeschaltet zu der Beerdigung von meiner Oma. Ich wollte unbedingt dabei sein, die ist kurz vorher gestorben, ich konnte aber nicht hin, weil wir gespielt haben, Trainer hat mir keinen freigegeben, aber ich wollte zumindest mir dieses Bild archivieren von der Beerdigung, sodass, wenn Papa später mal darüber redet, dass ich zumindest wusste, was abgegangen ist. Und dann gehst du halt um 20.45 Uhr auf den Platz, bist natürlich komplett voll und findest gar nicht in diesen Tunnel rein. Und was passiert nach 70 Minuten? Bam, da knallt's und ordentlicher Muskelfaserriss. Und ich glaube einfach, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das hat damit zu tun, dass du im Kopf einfach nicht da bist, nicht frei bist und gar nicht, wie du auch gerade gesagt hast, wettbewerbsfähig bist.
Ja, das ist echt schade. Und da muss man sich echt die Frage stellen, ne? Wenn Menschen in Extremsituationen kommen, ne? Besonders in der Trauer, was bringt das jetzt? Ne? Also genau. Was bringt das jetzt auch von den Verantwortlichen zu sagen, hey, du darfst nicht, da stelle ich mir immer, die Menschlichkeit muss doch dann auch vorgehen, ne? In solchen Situationen dann auch einen klaren Kopf zu behalten und zu sagen, du gehst jetzt dahin, was jetzt wichtig für dich ist. Klar ist aber auch, der Verein möchte dich haben, möchte dich in Topleistung haben und möchte, dass du jetzt auch ablieferst. Ne? Wie man da hinkommt, ist eine andere Frage, weil natürlich, ihr wollt wahrscheinlich die Champions League und sind jetzt auf dem Abstiegsplatz und die bezahlen dir viel Geld. Da hängen immer viele Dinge dran. 100%. Trotzdem muss man dann auch wissen, als Verantwortliche, und da hoffe ich, dass das immer mehr auch in die richtige Richtung geht, dass da Menschen sitzen, die schon mal diese Erfahrung gemacht haben. Das hilft immer ungemein, dass man diese Empathie auch entwickeln kann, ne? Zu sagen, da steckt was dahinter. Besonders, wenn du noch vorher zu ihm hingehst und sagst, das ist so zu sagen, mir ist das wichtig, ich will dahin, kannst du auf mich verzichten. Dann zu sagen, nee, du musst hier bleiben und weil die Konsequenz ist ja die, Muskelfaserriss und jetzt, dann fehlt es einen Monat.
Ja, so ist es. Und ja, vielleicht muss man da, und das ist, glaube ich, auch so ein Learning, was ich mir jetzt mitnehme, weil man natürlich, genauso wie du sagst, jetzt erwartet gerade keiner was von einem, deswegen hat man mal so ein bisschen Zeit, auch wieder in sich selbst reinzuhorchen, was ich auch tue. Vielleicht muss man das selber auch einfach konsequenter werden und sagen, ey, für mich, ich habe keinen Mehrwert für euch in diesem Spiel. Ich bin nicht ready, ich bin nicht wettbewerbsfähig. Das kannst du jetzt verstehen und nachvollziehen oder auch nicht, aber ich muss in dem Fall auch an mich selber denken, weil ich sowieso keine Hilfe wäre.
Idealerweise hast du Menschen um dich herum, die dich dann schützen in solchen Situationen, weil du natürlich auch blockiert bist. Du kannst ja auch dann denk mal rationell in so einer Situation. Es ist halt schwierig. Ja. Idealerweise, ja, sagst du, sobald ich die Linie und auf den Platz gehe, ne, gibt es keine Ausreden mehr. Es ist ja das Krasse. Sobald du auf den Platz gehst, gibt es keine Ausreden mehr für dich.
Voll.
Ne, da gibt es keine Ausreden mehr. Und da dich davor zu schützen, ja, am besten machst du es selbst, aber manchmal geht das auch nicht. Manchmal brauchst du Mentoren, Führungspersönlichkeiten, die dich genau vor diesem Ding schützen. Weil, man versucht sich ja selbst auch zu regulieren, aber ab und zu brauchst du eben auch eine helfende Hand. Brauchst du hundertprozentig eine helfende Hand und Leute, die dich auch irgendwo dann auch wenn es schwierig ist, ab und zu lesen können und sagen, Robin, du gehst jetzt. Ja, du kümmerst dich um dich. Du kümmerst dich um deine Geschichten, bekomm einen klaren Kopf. Weil andererseits wirst du im San Siro unter dieser Situation nicht gut rauskommen.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso wie du. Wir gehen sicherlich auf jeden Fall gleich nochmal ganz genau auf diese Thematiken ein. Wir müssen aber so ein bisschen einmal das Feld ganz kurz von hinten aufräumen. Ja. Wenn hier meine Infos stimmen, dann bist du damals in Hannover geboren und aufgewachsen. Mhm. Und Ich würde gern von dir wissen, wie war deine Kindheit und wann kam der Fußball dazu?
Also Pattensen, ich bin in Hannover geboren, in Pattensen aufgewachsen, 10.000 Seelendorf ungefähr, halbe Stunde von Hannover entfernt. Für mich damals wahrscheinlich die optimalen Bedingungen, sich irgendwo auch in einem relativ kleinen Dorf, Schule, tolle Vereinsstruktur, ein toller Fußballverein, meine Eltern sportlich aktiv, mein Vater damals Fußballtrainer. Meine Mutter viel aktiv, Turnverein, Nordic Walking Verein, in der Schule gearbeitet, also richtig, man sozusagen richtig aktiv in der Community. Und ich muss sagen, ich habe zwei Brüder. Ich bin der Mittlere, bin quasi im Sandwich. Also wir haben früh gelernt, dass Familie ist sehr, sehr wichtig. Keiner ist wichtiger als der andere, egal was er tut, egal wie es ihm geht. Das waren also die Dinge, meine Eltern. Sind heute gerade abgereist aus London, weil wir haben jetzt fünf Kinder und da gibt es viel zu tun. Immer noch zusammen, muss man ja auch heutzutage sagen, immer noch zusammen, immer noch eine Einheit, immer noch Vorbild für uns. Das ist
Wunderschön.
ja, und das ist einfach sozusagen, bildet das Fundament für meine Zeit, für mein Leben bis jetzt. Mein Vater hat mich zum Fußball getrieben, wahrscheinlich mit 4. Er hat damals Pampers Liga G-Jugend, wie das damals hieß, hat dort das Training übernommen und da seitdem war ich in diesem Netz Fußball wahrscheinlich gefangen. Damals war ich auch schon relativ groß gewachsen. Ich habe Erinnerungen, dass Kinder, Gegner zu mir gekommen sind und haben vor mir geheult, weil ich relativ groß gewachsen war. Also
Echt?
diese Bilder habe ich noch, ja, aber hat mich nicht davon abgehalten. Habe frühzeitig auch. War noch im Tischtennisverein und im Tennisverein. Also habe parallel sozusagen diese drei Sportarten gemacht, bis ich 12 war. Bis ich mich dann für diesen Teamsport doch entschieden habe, weil es für mich doch besser war, gewinnen, verlieren als Mannschaft. Ne? Irgendwie nicht nur alleine verantwortlich zu sein. Es war aber schon so, dass ich damals ein bisschen anders war. Bin nicht hinterm Ball hergelaufen wie alle anderen. Habe eher so den Torwart abgedeckt. Das war so meine Position. Und das hat mich, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich immer so Abwehrspieler, Torsicher, das war schon frühzeitig mein Ding. Also das war so damals die Grundlage einer tollen Kindheit.
Und dann geht es ja dann aber auch relativ schnell weiter. 1995 dann ab in die Jugend von Hannover. Also zum ersten Mal so ein bisschen schon schnuppern, okay, wird ein bisschen ernster. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit und welchen Stellenwert hatte da der Fußball auch schon? War das schon dieser große Traum mal irgendwie am Horizont oder war das einfach nur Fußball aus Spaß?
Ich stand eher im Schatten, muss man ganz klar sagen. Also wir waren TSV Pattensen, wir haben auch dann Kreismeisterschaften geholt, haben auch gegen den Hannover 96, gegen den großen Verein in der Region auch einige Spiele gewonnen. Das heißt, der Verein ist dann so über auf mehrere Spiele aufmerksam geworden. Und die wollten eigentlich zwei Spieler aus Pattensen haben und ich bin dann mehr so mit so reingerutscht. Ne? Und mein Vater ist damals so mitgegangen und war dann auch Trainer bei 96. Also die haben Trainer und Spieler abgeworben damals und ich war einfach nur bin so ein bisschen mitgeschwommen eigentlich. Also ich war eher so im Schatten und ich habe das zwar mitgemacht und das war alles auch gut für mich, aber ich denke so mit 14, 15, da habe ich so eher gedacht, boah, die anderen sind viel besser als ich und die schaffen das so, ne? So abgetan. Die schaffen das und ich schaffe das nicht. Ne? Und das wurde dann nochmal zementiert, als ich dann mit 15 ein Jahr ausgesetzt habe mit Oskut Schlatter, also dieser Wachstumsschmerzen im Knie, da war ich ein Jahr raus und da war eigentlich für meinen Vater dann damals schon klar, ich glaube, der hatte irgendwie welche Erwartungen, hat gesagt, du schaffst es eh nicht. Die Trainer auch damals, ja, das wird eh nichts. Und meine Mutter ganz entspannt dann auch gesagt, hat dann sozusagen die Balance wiederhergestellt, du, Fußball ist dein Hobby, mach deine Schule, deine Freunde sind für dich da, das ist viel wichtiger. Also hat dann für mich sozusagen das relativiert, aber da war für mich klar, andere schaffen das, ich schaffe das nicht. Also der Traum Fußballprofi, der war nicht da. Also nicht nur ganz weit weg, der war absolut nicht da. Da habe ich die Dinge so, ja, ich weiß nicht, ich habe damals schon gemerkt, so in der Ruhe, weißt du, in der Ruhe liegt so meine Kraft. Also in der Ruhe. Und das auch zu akzeptieren, okay, ich bin eher nicht so der coole Typ, ne? Ich bin nicht so der Frauenschwarm, ich bin eher so der so im Schatten. Also das zu akzeptieren, das hat auch mal ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich habe gemerkt, ich komme damit gut zurecht. Ne? Ich muss jetzt hier keinen irgendwas beweisen, egal wie mich die anderen sehen. Also ich habe das, wenn ich zurückdenke, ich habe das relativ klar auch dann so abgehandelt. Ne? Und das waren so sozusagen die ersten Schritte. Ja, zu Hannover 96, aber verletzt. Immer im unteren Drittel, immer in zweiten Mannschaften gespielt, erst einmal im zweiten Jahr zur ersten Mannschaft hochgestiegen. Also immer, die Top-Talente damals waren immer in irgendeiner ersten Mannschaft. Deswegen, das waren so die, eigentlich schon das Ende. Ne? Eigentlich schon das Ende
der Karriere. Das Ende. Und trotzdem bist du ja dann Profi geworden. Die Frage ist jetzt noch interessanter, nachdem du gesagt hast, quasi, dass du gar nicht mehr daran geglaubt hast, beziehungsweise dass auch von dir gar keiner mehr erwartet hat. Was war das dann für ein Moment für dich, als du es dann wirklich geschafft hast? Wie hat sich das angefühlt, vor allem nach dieser Vergangenheit im Prinzip?
Total krass. Also natürlich, irgendwann Wachstumsfuge ist dann zu, man hat dann keine Schmerzen mehr und auf einmal, keine Ahnung, habe ich dann den Weg also zurück in irgendeine zweite Mannschaft geschafft und dann gab es dann auch Vergleiche, zweite gegen erste Mannschaften und auf einmal habe ich so gemerkt, ey, du kannst ja doch mithalten, so, keine Ahnung, also gefühlt sind die da alle, die schon so ultra entwickelt waren mit 16, waren dann fertig und ich habe dann gemerkt, ja, ich bin dann also mit 17,5, so gemerkt, ja, irgendwie meine Entwicklung ist noch nicht vorbei und ich kann jetzt irgendwie mithalten und ich bin reaktionsschnell und habe lange Gräten, gewinne jeden Zweikampf, spiele den Ball zur gleichen Farbe. Weißt du, wo dann Trainer gesagt haben, ja, das ist ja cool. Also das ist ja irgendwie, bringt uns ja weiter als Mannschaft. Ne? Und habe dann so über ganz einfache Dinge, so gewinnen die Kopfballduelle, Viererkette wurde damals, kam ganz neu, da war ich in der zweiten B-Jugend, auf einmal gab es Viererkette. Sonst war ich immer so Libero, aber dann gab es dann Viererkette, Innenverteidiger und das war dann wie für mich geschneidert, auf mich. Wirklich, das hat mich dann auch nochmal einen richtigen Push gegeben und dann irgendwie habe ich diese Chance sowas von wahrgenommen, da war ich dann richtig gut. Da habe ich auf einmal dann wirklich das wahrgenommen, habe dann in der A-Jugend beide Jahre in der ersten gespielt, also B-Jugend war zweite Mannschaft, dann erste B und dann habe ich in jüngeren Jahrgang war ich dann in der ersten A 2 Jahre und da habe ich dann so mein Profil aufgebaut und habe dann, als wir dann in der Deutschen Meisterschaften gegen 1860 München, ich glaube im Halbfinale verloren hatten, hat dann Ralf Rangnick zu mir gesagt, dass ich im Trainingslager dabei bin. Krass. In Österreich. Der war damals Trainer bei 96 in der ersten Mannschaft. Ne? Und das war auch damals krass, ich war ja nie bei U-Mannschaften mit dabei, Niedersachsen aus, war immer rausgeflogen. das war irgendwie surreal, dass ich dann auf einmal in Österreich mit im Trainingslager war und durfte dann da irgendwie so mittrainieren damals und dann gab es Spiele im Alpencup auf DSF, war das noch. Das war so der einzige so... oder in Innsbruck so Spiele und die wurden dann damals und da damals war es so, dass auf einmal 2 Innenverteidiger sich gleichzeitig verletzt haben, ne? Und ich aber nach meiner ersten Trainingszeit gedacht habe, oh mein Gott, das Tempo ist so hoch hier, ich komme gar nicht klar, die schreien mich hier an, ich komme gar nicht klar mit so Fehler zu machen und so, weißt du, da ich habe versucht nur sicher zu spielen und dann gab es 2 Verletzungen und dann habe ich einfach ein Spiel gemacht und völlig unbekümmert da mein Ding runtergespielt und habe dann darüber auf mich aufmerksam gemacht. Ne? Dann auf einmal schmeißt er sich in die erste Presserunde rein. Ich wusste gar nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Und dann, auf was greifst du dann zurück? Das ist halt immer das Ding. In solchen Situationen, hier, schwimmen, ne? Kaltes Wasser. Ne? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du groß geworden? Was haben deine Eltern dir beigebracht? Und da war immer schon so, ruhig bleiben, respektvoll. Die Mannschaft ist das Wichtigste, nie sich selbst in den Vordergrund stellen. Also weißt du, so würde sich selbst, okay, da greift ja dein Körper, dein Gedächtnis greift auf das zurück, was du so bist. Ne? Da wirst du so komplett nackig ausgezogen und jetzt stehen sie vor dir und sagen, ja, aber was ist mit dir und wo kommst du her und was machst du und was sind deine Ambitionen? Und da dann das Ganze sozusagen so abzumoderieren, daran kann ich mich halt noch erinnern. Und seitdem war ich halt im Geschäft sozusagen mit dabei.
Ja, und wie sich dann die Karriere entwickelt hat, das wissen wir alle. Die ließ sich ja dann, muss man ja tatsächlich sagen, ab dem Moment eigentlich wie ein einziger Traum. 2006 bist du zu Werder gewechselt, davor hast du schon eine WM mitgenommen, hast dann bei Werder abgeliefert, bis 2011 zu Arsenal und somit ja im Prinzip auch komplett in der Elite angekommen. Parallel dazu fester Bestandteil vom DFB-Kader, 104 Länderspiele insgesamt, ne? Und ja, das ist ja alles unfassbar, was sich seit diesem Moment dann quasi, wo keiner an dich geglaubt hat und du selbst niemals gedacht hast, Profi zu werden, dann entwickelt hat. Wie schaust du auf diese Karriere zurück? Also was löst das in dir aus, wenn man das jetzt auch nochmal so hört?
Ich bin schon sehr stolz, wie das gelaufen ist, weil ich wollte immer ganz gerne, dass egal wo ich bin, irgendwo auch etwas Positives hinterlassen. Oder wo ich zurückschaue und gucke, oder wenn ich jetzt Leute treffe, dass die halt nicht nur in Erinnerung schwelgen, aber dass wir eine tolle Zeit zusammen hatten. Das war so immer so mein Wichtiges. Oder egal, wo ich weggehe, habe ich immer versucht, auch im Guten auseinanderzugehen. Ich wollte nie zum Beispiel, ich hatte immer so das Gefühl, okay, ich gehe von Hannover weg, okay, die kriegen eine Ablöse, alle sind zufrieden. Ich gehe zum nächsten, ich gehe zu Bremen, okay, dann gehe ich zu Arsenal, die kriegen eine Ablöse, alles so im Guten. Ich hab mich nie getraut, auch so mal ablösefrei zu wechseln oder so. Habe ich mich nie getraut. Wo ich immer dachte, ich möchte eher jetzt, wenn ich zurückkomme nach Bremen, denken, die Leute wissen, was damals passiert ist und das war ehrlich und das war respektvoll und voll identifiziert mit dem Verein und mit den Leuten. Das war so für mich so das A und O. Und darauf blicke ich zurück und da bin ich mega stolz drauf, dass ich kann mich überblicken lassen. Die Leute freuen sich, wenn ich zurückkomme. Selbst hier bei Arsenal habe ich dann direkt den Anschluss gefunden, weil die Leute gedacht haben, ja, du hast dich 7 Jahre hier so verhalten, wie du dich verhalten hast. Du kannst ein Vorbild sein für die nächste Generation. Bumm. Ne? Also deswegen ne, egal wo man ist, man hat so eine wichtige Funktion. Und da ist Ehrlichkeit, da ist Respekt. Da ist aber natürlich auch harte Arbeit und Disziplin spielen dann eine super wichtige Rolle bei mir. Und das, was meine Familie mir so Tag eins ist, so diese Bescheidenheit, ne, zu wissen, was man hat. So, das ist so schwierig, weil das Profigeschäft, das ist der Test. Ne? Das ist der Test
der für deine Bescheidenheit.
Das ist der ultimative Test, ne, für wer du bist und kannst du so bleiben, wie du bist. Also das ist so krass. Und ich hab das ein paar Mal gehabt, ne, wo ich gedacht habe, jetzt fliege ich ein bisschen höher, als ich eigentlich fliegen kann. Und da war es Familie, Freunde, Frau, Freundin, schön zurückgezogen.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch das Wichtigste ist, weil du wirst die Beispiele kennen, ich kenne sie auch, ich bin noch aktiv im Geschäft drin und vor allem bei den Spielern, die eben dieses stabile Umfeld nicht haben, wo einige Fragezeichen so rundherum sind, sieht man dann meistens auch, dass die halt irgendwann diese Bodenhaftung verlieren. Das kommt dann irgendwie zwangsläufig.
Bodenhaftung verlieren und dann kommen falsche Freunde, falsche Weggefährten, die dann, ne, und wenn solche Extremsituationen kommen, dann, die wissen dann nicht, was los ist. Die fallen dann weg. Und was hast du dann noch? Dann bist du selbst nur noch da und manchmal kann man sich auch nicht selbst retten. Es ist halt so. Manchmal kannst du dich auch nicht selbst retten. Und da war ich so dankbar, dass ich dieses stabile Umfeld immer hatte, dass ich ja durch Extremsituationen gegangen bin, wo ich im Nachhinein sage, ja, hättest du mal vielleicht ein bisschen mehr gesprochen. Meine Mutter würde immer noch sagen, ja, du bist durch Situationen gegangen und hast sie immer mit dir selbst ausgemacht. Ne? Da reflektiert man natürlich jetzt auch noch. Klar war das auch eine große Stärke von mir, da gewisse Dinge halt auch dann nicht zu teilen und das dann mit mir selbst auszumachen, um dann aus diesen Situationen halt auch viel mitzunehmen, auch viel zu lernen. Trotzdem denkt man sich ab und zu, diese Situation, wo man durchgeht, wo man dieses, ich hatte auch vor Spielen dieses Würgegefühl, weißt du, diese Nervosität, die sich dann aufbaut, ne, dieses, boah, das musste sich dann einmal entladen, ne, ich habe das dann so akzeptiert immer, habe immer gedacht, das ist so, vor 60.000 Spielen ist halt eine Extremsituation, die ist nicht normal und der Körper und der Geist, der reagiert auf solche Sachen. Und trotzdem habe ich gedacht, wenn das Spiel losging, war ich halt wach, war ich halt da und konnte halt auch performen. Ne? Klar wäre es mal so gewesen, was kann man dagegen tun, wie muss man sich vorbereiten, kann man gewisse Atemübungen machen, kann man das irgendwie verhindern. Aber ich habe immer gedacht, du, das ist jetzt mal so, das ist mein Beruf, den muss ich jetzt durchziehen, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Klar hätte man sich da gewünscht, ne? Ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Offenheit gegenüber mir selbst oder gegenüber anderen, den ich mir öffnen kann. Das ist so, dass ich glaube, das ist so, wo ich drauf zurückblicke, hätte ich mir das ein oder andere Mal doch so mehr zunutze gemacht. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass mich die Situationen auch teilweise dann auch richtig robust gemacht haben für die Zukunft.
Aber dann lass uns doch gerne genau mal in diese Situation reingehen. An welchem Punkt deiner Karriere kam dieser Faktor Druck mit dazu? Also wann hast du gemerkt, okay, jetzt ist hier richtig was los in meinem Kopf und ich muss zusehen, dass ich das irgendwie alles auf die Kette bekomme, mental?
Es gab schon früh solche Signale, dass ich dann halt auch in der Jugend schon vorspielen, okay, da ist dann mal so ein Schmerz gekommen auf den Knöchel oder so, weißt du, im Knie, wo ich dachte, okay, das ist jetzt hier Wachstum und das gehört halt mit dazu, ne? Also schon frühzeitig gemerkt habe, okay, da ist irgendwas, ne? In solchen Situationen kommt irgendwie was extra auf mich zu, was ich so verarbeiten muss oder auch nicht oder vielleicht kommt es dann mal raus. Mhm. Ich habe es dann so gemerkt, dass ich dann also bei Freundschaftsspielen ging das, ne? Da war vor dem Spiel, war das okay. Da konnte ich essen, was ich wollte. Da war das kein Problem mit der Verdauung. Sobald es dann zu Pflichtspielen kam, war es doch so, Toilettengang war so eher so 4-5 Mal vorm Spiel. Ne? Da hast du gemerkt, okay, da ist jetzt, da geht irgendwie ein bisschen mehr ab. Ich muss dann auch schon 4 Stunden vorm Spiel essen, ansonsten hätte ich das dann wieder rausgebrochen. Ne? Auch so kurz noch vorm Spiel, weil ich einfach dann diesen Druck, der sich entwickelt hat, irgendwie rausbringen musste. Und dann konnte ich nur Wasser trinken und musste 4 Stunden vorher essen, dass das schön verdaut war, dass ich dann halt nur sozusagen den Druck entlade, so, ne, also so aufstoße und dann kommt er halt nicht mehr mit und dann war das gut. Da merkst du halt dann schon, da ist ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel halt für mich persönlich. Ne? Und das habe ich dann ja so mit mir getragen, würde ich sagen, ne? durch die Situation. Habe mir aber erstmal so gedacht, okay, 60.000 Arenen voll, Erwartungshaltung, deine Erwartungshaltung ist hoch an dich, an die Leistung. Spieltag ist anders. Fühlt sich anders an, ist mehr Druck da. Aber dann so wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, da ist Druck oder da spielt der Kopf eine große Rolle, war dann, als ich dann einfach so Verletzungen von mir getragen hatte, die einfach, ja, wo ich einfach dann auch noch nicht bereit war, wieder in die Vorbereitung reinzugehen oder Spiele zu machen. Das hat mich dann schon so ein bisschen in Frage gestellt. Ne? Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ne? Mhm. Trotzdem war es dann immer so, dass ich diese Zeiten halt genutzt habe, um dann halt richtig runterzukommen. Okay, jetzt bin ich verletzt. Jetzt ist das so, jetzt akzeptieren das alle und jetzt hinterfragt mich auch keiner. Das ist ja auch dieses, weil du immer auch, du bist ja immer auch sozusagen in der Situation, wo dich Leute auch permanent hinterfragen. Ne? Und das war so dann alle 3-4 Tage mit Champions League, mit Nationalmannschaft, mit Bundesliga. Ja. Hast du dann gemerkt, boah, das alle 3 Tage für 12 Monate und hier hast du 3 Wochen Urlaub. Wo nach einer Woche war klar, scheiße, wenn ich jetzt nicht anfange mit Laufen, dann geht es mir richtig dreckig. Ne, also du warst ja schon, nach einer Woche war schon Mist, in 2 Wochen muss ich wieder anfangen zu laufen. Wenn ich jetzt nicht anfange, Wahnsinn. dann werde ich richtig leiden. Ne, also ich bin ja aus dieser Spirale nicht rausgekommen und da war es dann immer so, dass ich mir die Pausen hat sich mein Körper genommen. Mhm. Ne, weil der Geist gesagt hat, nee, wir machen jetzt hier mal Ende. Aber so richtig, wo ich gemerkt habe, Druck auf den Kessel war bei mir an Spieltagen.
Und war das dann wirklich so, wie du das gerade beschreibst, dass du dir das dann quasi in Anführungszeichen so schön geredet hast mit, okay, das ist ja irgendwie auch eine Extremsituation und das gehört dazu, weil da sind jetzt gerade nur mal draußen 60.000 und vor denen muss ich performen. Also war da wirklich das Heilmittel einfach deine Akzeptanz, beziehungsweise war dir bewusst, dass du da vielleicht was machst, was jetzt nicht unbedingt normal ist vor einem Fußballspiel?
Ja, ich habe das dann versucht so mitzunehmen und habe mich dann halt gesagt, okay, die anderen essen 3 Stunden vorm Spiel, ich muss 4 Stunden vorm Spiel essen. Ich habe mich dann versucht, dann mich so anzupassen, ne, an das, was kommen wird. Ich wusste, es wird kommen. Ich wusste, da wird eine große Nervosität sein, aber ich habe mich versucht, mein Leben, meinen Ablauf auch darauf anzupassen. Ich konnte dann auch in der Halbzeit jetzt keine Zucker oder Gatorade, das ging alles nicht. Es würde sofort wieder sozusagen hochkommen, ne, weil der Magen so nervös war. Ich habe meine Routine darauf angepasst. Habe natürlich versucht auch, mir immer ein gutes Gefühl zu geben. Also Routinen haben eine unglaublich wichtige Rolle gespielt bei mir. Ne? Wann, wie ich alles hinlege, wie schiebe mein Schoner, wie ich dieses Tape hinlege, wann ich was mache. Also ich hatte so viele Routinen, um mir einfach ein gutes Gefühl zu geben. Also ich brauchte das. Ich hatte Abläufe wie mit Mittagsschlaf, Mittagessen, auch den Tag davor. wie ich mich vorbereite, was ich genau mache. Also ich habe mir dann versucht, wirklich dann mich immer wieder in diese Situation bringen. Ich fühle mich gut, ich mache immer die gleichen Dinge. Ja, das wird gleich kommen. Ich weiß, dass es kommen wird. Aber ich weiß, es wird nur dieser Moment sein und dann bin ich bereit. Dann kann ich spielen und dann ist es rausgelassen und dann bin ich auch frei, sozusagen eine Top-Performance abzuliefern. So habe ich mich durch diese Spieltage auch gerettet. Und natürlich, ne, weißt ja selbst, wenn so ein Tag vorbei ist und man performt gut, dann ist, wie gesagt, die Erleichterung spielt immer eine Rolle.
Wieder ein
Spiel geschafft. Und wieder diese Extremsituation relativ gut bewältigt. Mhm. Und was ich auch natürlich probiert habe, ist, viel zu kommunizieren, besonders auf dem Platz. Eine meiner sozusagen großen Stärken waren auch wirklich in diesen Situationen. Natürlich habe ich hab irgendwie die Motivation, zieht man sich ja darauf, dass ich natürlich Angst habe, in eine 1-gegen-1-Situation zu kommen. Ne? Hm. Weil da kann man am meisten blamiert werden, sozusagen. Ne? Ja, wie kann ich diese Situation bestmöglichst verhindern? Wie kann ich mich und meine Kollegen, meine Teamkollegen so organisieren frühzeitig, dass ich nicht in die Situation komme? Also ich habe versucht, diese Situation zu nehmen und das Beste aus der Situation rauszumachen. Sich damit zu beschäftigen, oh, Angst ist eigentlich kein guter Ratgeber hier. Ne? Also kurz vorm Spiel zu kotzen ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm und dann optimale Leistung zu bringen. Oder dass meine Augen haben immer getränt. Also er hat angepfiffen, meine Augen drehen und jetzt geht's los, ne? von dieser Anstrengung. Also das war, ich habe versucht, das Beste draus zu machen und mich sozusagen darauf einzustellen, aber ich habe jetzt nicht mit irgendjemandem darüber geredet, gesagt, das kann doch nicht normal sein. Also
das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du sprichst gerade die Kommunikation an, also im Feld gab es die, aber die Kommunikation außerhalb und dein Befinden mitteilen gab es nicht.
Gab es nicht. Das habe ich erst geschafft, so nach der Karriere. Reflexion im Buch, eigenes Buch geschrieben, dann mal ein Interview gegeben. Ich glaube, das hieß damals Der Mensch im Trikot, wo ich einfach auch diese Situation dann mal ein bisschen tiefer reingegangen bin.
Aber war das, weil du nicht ready warst, dich zu öffnen? Oder war das, weil ich meine, heute sind ja immer noch besser, diese psychologische Betreuung, aber sie ist ja auch immer noch nicht so, wie sie sein soll. Aber sie war damals ja noch viel schlechter. Gab es einfach auch nicht die Möglichkeit für dich, dich zu öffnen?
Schon. Also es gab Freunde, also Teamkollegen, die jetzt noch Freunde sind, was ja auch nicht alltäglich ist.
Absolut.
Es gab, damals war doch auch schon Hans-Dieter Hermann bei der Nationalmannschaft mit dabei, also zu dem ich auch ein gutes Verhältnis habe.
Dito, liebe Grüße.
Ne, also ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Ich habe das, wie gesagt, mit mir selbst ausmachen und klar, nach außen hin, das weiterhin sein, was ich bin, aber es gab diese Situation, wo ich einfach auch dann versucht habe, mich zu retten. Ne? Hat auch gut geklappt. Ne? Ich muss ja sagen, dann wenn es überstanden war, war das so, boah, jetzt bin ich bereit. Aber hättest da sich mal tiefer zu mit beschäftigen und zu sagen, okay, ich will jetzt mal vom Experten hören, was es jetzt eigentlich ist hier, oder ist das überhaupt normal? Oder hat das irgendwer anders auch? Das habe ich nicht gemacht.
Und jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt hast, auch mit der Reflexion, die stattgefunden hat, ist das zum Beispiel eins der Themen, die du jetzt mit deinem Wissen anders machen würdest? Oder würdest du immer noch so das alles für dich halten, weil das für dich funktioniert hat sozusagen?
Ja, schon. Also ich würde schon vieles so weitermachen, weil ich das Gefühl habe, gewisse Routinen, ne, das ist sehr gut, eine gewisse Routine einzuführen. Ja. Auch sich sozusagen positiv zu beeinflussen, gute Dinge immer wieder zu wiederholen, als auch dann so für dich individuell anzupassen, deine Essenszeiten, was passt gut für dich. Aber sicherlich die eine oder andere Kommunikation würde ich schon in Richtung, ich erlebe das hier, wie siehst du das? Sich zu unterhalten mit Menschen, das ist so wichtig, ne? Also einfach auch auf eine andere Ebene, weil teilweise ist ja nur, hallo, wie geht's dir? Ja, alles gut.
Ne, alles gut. Ja, immer, hallo. Genau, das ist ja auch der Grund, warum dieser Podcast quasi so heißt, weil, sei auch mal ganz ehrlich zu dir selber, wann beantworte ich diese Frage mal wirklich so, wie man sie beantworten müsste? Nie, nie. Außer mal mit der Frau oder mit engsten Freunden vielleicht.
Ja, Weil man, es ist ja immer noch, dass irgendwo das drin hängt, dieses Bild nach außen muss halt perfekt sein.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Also, es gibt ja nicht. Es gibt ja kein perfektes Bild, aber es muss, ne, das äußere Bild ist wichtiger als das Innere. Aber das Innere entscheidet über alles.
Aber warum denkst du, ist das so? Mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast, was denkst du? Woran liegt das so? Dass man da so abhängig ist von dieser öffentlichen Wahrnehmung, gerade auch in unserem Geschäft.
Wir würden von ganz vielen überhaupt keinen Tipp annehmen. Ne? Nur nicht mal ansatzweise.
Richtig.
Ne? Aber die Meinung dieser Leute ist uns irgendwie so wichtig, ne? Für das, was man so. Aber wenn man das runterbricht, spielt das eigentlich gar keine Rolle. Ne? Aber das ist irgendwie so eine Macht. Also es ist irgendwie so eine Macht, die auf einem drauf ist, wo man sagt, ja, das ist aber wichtig. Ne? Das ist genauso, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, man guckt auf den sozialen Medien in diese Kommentare. Man ist ja trotzdem mal so gefühlt, da will man jetzt raufklicken. So, man möchte wissen, was andere über einen denken.
Ja,
ne? Weil man das Gefühl hat, man braucht jetzt irgendwie eine Bestätigung. Mhm. Das ist wahrscheinlich die größte Schwäche, diese Bestätigung bekommen. Ne, wenn man selbst etwas unsicher ist. Ne, aber im Endeffekt kann man die Lösung ja nur hier finden. Ne, in sich, für was man steht, das ist das A und O. Für kurz-, mittel- als auch langfristig. Ne, für alle drei Themen, die man dann auch, die als Menschen auch wichtig sind. Also diese eigene Unsicherheit, ist das jetzt richtig, ist das gut, was ich mache, braucht man immer so eine gewisse Bestätigung, die man sich selten bis gar nicht von sich selbst holt. Ne? Wo man sagt, nein, ich kann für mich sagen, ich habe jetzt alles getan und ich fühle mich gut damit und das ist, was zählt. Ne? Das ist, glaube ich, das Schwierigste, das wirklich, wirklich anzunehmen, weil man denkt, ja, andere wissen mehr, andere haben mehr Erfahrung. Ne? Aber das ist ja deine Erfahrung. Es ist ja dein Leben und du musst am besten wissen über deine Erfahrung, das ist, was du brauchst, ne, für die nächste Zeit. Aber immer wieder diese Bestätigung, aber ist das aber richtig? Immer sich selbst sozusagen in Frage stellen, ist, glaube ich, das, was da, entscheidend ist.
Ja, total. Ich hatte da auch anfangs meiner Karriere richtig große Schwierigkeiten mit, weil du liest dann einen Bericht und dann willst du irgendwie, auch wenn du gar nicht möchtest, unbewusst machst du dann trotzdem, spielt dieser Gedanke von dieser Person, die ja gar nicht drin ist in dem, was du gerade machst und wie du fühlst, der ist einfach in deinem Hinterkopf und unbewusst machst du irgendwas dafür, damit du dieser Person irgendwie gerecht wirst. Und ich habe das so lange nicht verstanden, dass man sowieso nicht allen recht machen kann und dass man sowieso immer irgendwo anecken wird oder irgendjemand was zu pupsen hat. Das ist Wahnsinn, finde ich. Unglaublich.
Aber immer noch, ne, auch wenn man, ne, die Erfahrung gesammelt hat, immer wieder dieses, ja, diese Kommentare und was sagen jetzt die anderen? Dabei sind das 0,0005% irgendwie auf dieser Plattform, sowieso. Ne? Ja. Man denkt, das sind immer alle. Alle sind da. Alle sind auf diesen Plattformen. Das ist ja nur eine ganz geringe Anzahl, ne, von Menschen. Aber dass sich dann, ne, was ist jetzt wirklich faktisch und was ist Meinung? Und ne, also da ist man in dieser Selbstfindung, steckt man halt sein ganzes Leben drin. Ne? Aber je stärker man da wirklich bei sich ist, ne, also desto besser kann man diesen ganzen Dingen auch widerstehen, die besonders natürlich überall im Berufsleben, in Karriere, im Fußball, im Sport, im Spitzensport, wird man aber immer wieder getestet und immer wieder aufs Neue sozusagen geprüft. Und da ist diese Stabilität natürlich von zu Hause, Elternhaus, Erziehung, Freunde, Freundeskreis, die definiert einen dann.
Sag ich auch. In deinem Buch gibt es ein spannendes Zitat, was mich total so, ja, irgendwie so ein bisschen abgeholt hat. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich würde gerne nochmal konkreter drauf eingehen. Du sagst da, ich habe es irgendwie geschafft, den Druck in Leistung zu verwandeln, aber glücklich war ich dabei oft nicht. Was genau meinst du damit?
Ich glaube, dieses Themenfeld, ne, dass man natürlich, wir versuchen ja alle, Top-Leistung zu bringen, ne? Wichtig für unsere Mannschaft zu sein. Ne? Und das, was man so erlebt vorher, diese Situation, wirklich da ummünzt in positive Leistung. Und dass man sozusagen dieses auch sich, ne, diese Sacrifice, ne, dieses Aufopfern sozusagen, ne? Dass man, ne, diese Leistung bringen kann für eine Mannschaft, für einen Mannschaftserfolg, dass man das sozusagen auf sich nimmt, um dann festzustellen, dass man dann am Ende des Tages, ja, jetzt bin ich aber erleichtert. Na, jetzt bin ich, das ist jetzt die Erleichterung, dass ich das jetzt, dass ich habe alles auf mich genommen und hab, und dann bin ich jetzt ja erleichtert. Bin ich dann glücklich? Ne, das ist so diese Frage, die man sich dann stellt. Bin ich dann glücklich damit, was ich hier erbracht habe und wie ich es erbracht habe und was ich alles sozusagen dafür aufopfern musste? Diese Frage habe ich mir halt dann des Öfteren gestellt. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt zurückschaue und sage, okay, glücklich war ich oft nicht, trotzdem würde ich wahrscheinlich alles wieder genauso machen. Mhm. Ich würde alles genauso wieder machen. Ich würde jetzt nicht zurückschauen und sagen, ja, das würde ich aber anders machen. Ich würde genau so wieder da durchgehen mit voller Überzeugung. Und das beschreibt ja auch irgendwie trotzdem ein Glücklichsein, ne?
Genau, das habe ich mich nämlich jetzt gerade gefragt, weil wenn man das gerade so hört, teilweise auch das, was dann genau vor diesen Spielen passiert ist und für sich genommen sind diese Spiele ja genau das, wofür wir ja mal Profi ja geworden sind, ne? Dieses Rausgehen und dann vor 60, 70, 80.000 Fans spielen und dieses Highlight mitzunehmen und zu genießen. Ich denke mir gerade die ganze Zeit so, ist das dann nicht total auf Kosten von, okay, von diesem Traum gegangen, weil dir halt eben diese Anspannung, dieses, was vor dem Spiel passiert ist, so viel genommen hat auf der anderen Seite auch?
Und du sagst es ja auch schon zu Recht, ich habe unfassbar tolle Erfahrungen sammeln dürfen, ne, durch diese Zeit. Ich gucke da zurück und sage, ja, 5 große Turniere mit Deutschland. Das waren sozusagen die Extremsituationen und 5-mal mindestens Halbfinale. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zurückgucke und sage, ja, Leute, wir haben als Mann, besonders 2014, ne, wir sind aus einem Sauhaufen, sind wir durch dieses Turnier marschiert, Höhen und Tiefen gehabt und standen auf einmal am Thron und haben gedacht, ey, was ist hier eigentlich passiert? Ne? Also da haben sich Entwicklungen haben da stattgefunden. Gespielt, nicht gespielt, Ego ist wichtiger als Mannschaft, nein, Mannschaft. Also ich hatte alles erlebt, ne, durch diese Zeit, alles erlebt und so viel aufgeopfert. Und deswegen sage ich auch, ich würde das genau wieder so machen. Selbst wenn wir mal beim Turnier ausgeschieden werden. Ne? Es ist zum Glück nicht passiert, aber es gab auch diese Momente, wo einfach nichts mehr ging. Abstiegskampf, gerade so gerettet oder absolut enttäuscht haben. Ich glaube schon, dass wir schon dazu geboren sind, ne, solche Situationen mitzuerleben, auch die Extreme mitzuerleben. Ich glaube, wir sollten schon schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, als auch besser kennenlernen, um genau diese Situation auch damit besser, auch leichter, einfach uns leichter zu fühlen, teilweise darüber zu sprechen und zu sagen, ich teile jetzt einfach mal mit, wie es mir geht, ohne direkt zu denken, ja, jetzt wird aber mein Bild geschädigt und jetzt vertraut mir der Trainer nicht mehr. Das war auch etwas, wo ich sage, dass ich dann ab und zu Fragen gestellt habe. Ne, weil es dann Jogi Löw mir nie mehr aufgestellt hat, habe ich dann einfach mal gesagt, ja, vertraust du mir jetzt nicht mehr, das Vertrauen ist weg oder was. Ne, das war völliger Quatsch. Also völliger Quatsch, aber dann so in diesen Ego-Momenten, in dieser Enttäuschung. Ne, also ein Bundestrainer, der jetzt 23 Leute nominiert und du bist immer dabei. Mhm. Ne, und ich stelle sozusagen das Vertrauen in Frage. Ne? Also das war zum Glück bei mir war es so, dass ich meistens dann so eine Nacht gebraucht habe. Und dann habe ich das wieder geregelt mit mir selbst. Das war wirklich auch eine Stärke von mir, wo ich gesagt habe, okay, ne, ich brauchte eine Nacht und habe dann auch Jogi gesagt, ja, du vertraust mir nicht mehr. Und ne, am nächsten Tag in der Kabine vorm Spiel haben wir uns dann wieder in den Arm genommen und gesagt, alles ist gut. Ne? Aber da hat man so, habe ich persönlich dann eine Nacht gebraucht und da bin ich froh drüber. Bei vielen dauert das viel, viel länger, die dann echt persönlich beleidigt sind und wissen gar nicht mehr, warum sie eigentlich mit Fußball angefangen haben. Ja, ne? Oder was das bedeutet sozusagen in einem Team, wo andere für mich auf, ne, mit dabei waren im Kader und nicht gespielt haben, aber trotzdem für mich angefeuert haben, trotzdem mir versucht haben, Energie zu geben. Das vergisst man dann total. Man vergisst dann total dieses, was ja eigentlich ganz, ganz wichtig ist, ist auch teilweise dann mal drüber zu stehen, über sich und zu sagen, wir sind jetzt hier als Gemeinschaft da und da muss sich auch jeder dann in der richtigen Situation auch zurücknehmen und dann auf den anderen achten. Ne? Und da finde ich, das sind ganz, ganz wichtige Themen auch für die Zukunft. So diese Achtsamkeit aufeinander, als auch Situationen wirklich besser verarbeiten zu können, wo man denkt, ja, man spielt alleine Fußball.
Ja, ich glaube, dass Das geht ja so ein bisschen auch damit einher, was wir vorher besprochen haben, dass du halt von klein auf an so mit dem Gedanken in einem Nachwuchsleistungszentrum aufwächst, okay, ich muss jetzt hier an mich denken, weil ich muss das eine Kind sein, das es am Ende schafft und 99,9% fallen nachher ab. Und ich glaube, dass es ja irgendwie dann total menschlich ist, dass man dann so eine Art Ego wird, der erstmal das Ich in den Vordergrund stellt und dieses Wir erstmal hinten anstellt. Und das ist dann halt diese große Qualität, dass du das aber dann halt in einem Mannschaftsverbund, gerade auf Nationalmannschaftsebene, wo es ja wirklich darum geht, irgendwie gemeinsam was zu erreichen, halt auch mal dann wegschieben kannst und sagen kannst, okay, ich bin zwar gerade nicht happy mit der Situation, aber es geht hier gerade ums Team, ne?
Und da ist es auch super wichtig, dann, dass man Lehrmeister hat. Ne?
Voll.
Lehrmeister wie ein, ich weiß noch, als Oliver Kahn damals zur WM 2006, auf einmal wurde er in die zweite Reihe geschoben und Jens Lehmann hat auf einmal im Tor gestanden. Also da kann ich mich noch erinnern, wie er sich sozusagen auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und gesagt hat, ja, ich gebe jetzt hier alles, ich werde jetzt meinen Teil dazu beitragen. Ich werde zwar nicht so oft lachen, aber ne, wenn man denen erlebt, mit dem ist und einfach zuhören darf, ne, und er wurde gerade degradiert, ne, eigentlich auch bloßgestellt, ne, vor einer Nation, dass der dann sagt, ich bin jetzt hier und ich teile meine Erfahrung und ich werde jetzt hier trotzdem alles geben im Training. Und war ja dieser legendäre Handschlag mit Jens Lehmann noch vorm Elfmeterschießen gegen Argentinien.
Ja, wir kennen es
Also,
alle. Ja.
wie ein Oliver Kahn, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und da denke ich auch immer, wie kann man selbst als junger Spieler aus solchen Situationen halt das spüren und das einfach auch mitnehmen. Das ist, da wünsche ich mir auch von allen Beteiligten, besonders von der jungen Generation, ne, dass wenn sie nicht zuhören wollen, dann, wenn sie was sehen, einfach aus diesen Situationen auch versuchen, was mitzunehmen für ihr eigenes Leben, als auch ja, dann für eine gewisse Situation, die dann vielleicht mal aufkommen könnte. Weil man schiebt ja alles von sich weg. Ja, das ich nicht, ne? Aber wenn man dann selbst in einer Situation ist und das Ego kommt raus, aber was ist mit mir jetzt? Dann der Blick im Auge zu haben und zu sagen, nee, ich muss aber, ich bin jetzt aber erst mit der Wasserpulle, wenn einer rausläuft, weil es ist jetzt auch mein Job, das ist jetzt meine Rolle. Ich muss meine Rolle jetzt hier verändern. Und ja, das ist ganz spannend.
Ich finde das, ich meine, das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen dein Job. Wir gehen im letzten Themenblock nochmal drauf ein, aber gerade dieses ich habe das auch das Gefühl, ich bin jetzt in unserem Geschäft ein alter Hase mit 31 und ich sehe jetzt diese neue Generation hochkommen. Und das ist schon auch was mich sehr beschäftigt, weil ich habe halt das Gefühl, dass diese Jugendlichen, die jetzt hochkommen, einfach eher eine ganz andere Mentalität haben als wie zum Beispiel diejenigen, die jetzt 30, 35 sind, ne? Also dieses, okay, ich will jetzt sofort alles und ich möchte da auch keine Kompromisse eingehen. Und sobald der erste Widerstand kommt, dann suche ich mir lieber irgendwie eine Alternative, als dann auch mal ein bisschen zu hasseln und vielleicht dann auch mal durch diesen Moment durchzukommen, weil es eben am Ende bedeutet, dass ich wieder einen Schritt in die richtige Richtung mache. Und da frage ich mich wirklich, in welche Richtung das gehen wird. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr von dieser neuen Generation, beziehungsweise wie versuchst du auch daran zu arbeiten?
Ja, also ich versuche aktiv daran teilzunehmen. Was ich besonders merke, ist, besonders auf dem Platz, sich gegenseitig sozusagen nicht nur zu unterstützen, aber auch ja, sich gegenseitig aufzufordern, auch zu fordern. Ne? Das wird immer weniger, weil alles wird sozusagen auf die Goldwaage gelegt, alles wird persönlich genommen. Ne? Da gibt es nicht mehr jetzt.
Wahnsinn.
Und da versuche ich auch, ja, auch dabei zu sein. Ne, gehe auch mit der U16, gehe auf den Platz, bin einfach beim Training mit dabei. Ja, und was passiert? Also, wenn ich klar und deutlich kommuniziere, ne, das ist, ne, und wenn es mal nicht so läuft, auch da auch deutlich zu werden, ne, das macht ja heute keiner mehr. Wer ist noch dabei und wirklich, sag mal, jetzt, das war nichts, oder jetzt müsste man das machen, oder jetzt müsste man, also das ist wirklich faszinierend. Ne? Und das Komische ist ja, also körperlich geht nichts mehr, aber sag mal, in den Spielen 5 gegen 5, ich glaube, da habe ich, mein Team hat eine Gewinnquote von 95%, locker. Locker, weil ich einfach da bin und organisiere, kommandiere, frühzeitig Dinge sehe, weiß genau, wo der Ball runterfällt. In Transition, die brauchen alle 2, 3 Sekunden, um sich neu zu orientieren. Ne? Da bist du ja deutlich schneller. Und das ist das, was ich hier sehe und was ich auch immer wieder versuche, ist, ne, dieses besonders auf dem Platz, da auch zu sprechen, deutlich zu werden, versuchen sich als richtig als Team, also so Teamqualitäten, sich gegenseitig hochzuhalten. Ne, da sagen die heutzutage lieber nichts, weil da bist du ja erstens bist du uncool und zweitens ist man dann persönlich beleidigt. Aber das sind so die Dinge, wo ich versuche auch aktiv mitzuhelfen, weil man merkt ja schon, ne? Also junge Talente, die werden echauffiert, da sind wir auch selber dran schuld, ne? Dass wir die dann hochziehen und bei uns ist ja auch so, da sind Top-Talente mit dabei. Aber die erste Schwierigkeit kommt dann in der ersten Mannschaft, weil auf einmal bist du ja nicht mehr der Stammspieler, der zwei Altersklassen höher spielt, sondern das ist dann der Endgegner und dann sitzt er erstmal auf der Bank.
Und weil er das nicht gelernt hat im Vorfeld, in seiner Jugend auch mal quasi in die zweite Geige zu spielen und immer nur daran gewöhnt wurde, ey, ich bin der Beste und hier läuft alles genauso, wie ich das möchte, habe ich das Gefühl, dass ich dann eben diesen Switch nicht hinbekomme, wenn es dann eben genau, wie du sagst, zu diesem Endgegner kommst. Teilst du das?
Ärmel hochkrempeln, ganz schwierig. Ne, ganz genau schwierig. Direkt,
klingt so banal.
Direkt Körpersprache so.
Ja.
Ne? Direkt Körpersprache so, ab in Sitz bei jeder Sitzung und ich bin jetzt persönlich beleidigt. Ne, das geht relativ zügig und da müssen wir zusehen, dass die besten Spieler einfach auch mal auf der Bank sitzen. Es ist leider so, es geht nicht anders. Ne, immer die besten Spieler dann auch in einer jüngeren Altersklasse einfach mal hinsetzen. Ja, ne, weil eins ist klar, die junge Generation heute, wenn man talentiert ist im Fußball, hat eine große Kontrolle, auch eine große Kraft, weil Mannschaften setzen ja heutzutage, müssen auf junge Spieler setzen, weil es finanziell natürlich unglaublich, das wissen die ja alle heutzutage. Die wissen ja ganz genau, um einen Spieler von ihrer Klasse jetzt, sagen wir mal, von außen zu verpflichten, kostet 3, 4, 5, das Zehnfache, als das, was sie dann, wenn wir einfach nur einen Vertrag geben würden, kosten. Also die wissen ganz genau damit auch zu spielen. Und das ist die Schwierigkeit. Ne? Auf einer Seite, wir müssen den jetzt aber behalten, wir müssen das jetzt so machen, anstatt zu sagen, nee, bei uns aber nicht, dann musst du woanders hingehen. Also weißt du, dieser Zwiespalt, teilweise ist der Druck auf der Seite dann da und da versuche ich natürlich immer wieder Werte, Standards, ist das, was für dich das Fundament bildet. Und je mehr du da in dieses, wo das Fundament getestet wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht nur ein besserer Spieler wirst, sondern auch, dass deine Chance größer ist, irgendwann mal ein Profi zu werden, der dann in die Situation reinschlittert und dann besser damit umgeht, gewisse Dinge auch teilt, auch mal zuhört. Aber das sind wirklich Dinge, die ich versuche auch immer wieder auch anzuschieben, weil im Grunde das Geschäft wird extremer, ne? Nicht entspannter, extremer, was diese Dinge anbetrifft. Und damals, wo ich gesagt habe, dann habe ich ein Freundschaftsspiel beim Alpencup gemacht und habe zuerst die erste Presserunde gemacht mit 18. Mit 13 hast du schon erst einen Social Media Account.
Ja.
Ne? Und bist schon sozusagen Objekt der Begierde. Mit 15, 16, weil du mal ein Tor geschossen hast oder einen Assist, dann bist du schon das nächstgrößte Ding. Und das ist einfach, da kann ich mich schwierig reinversetzen, versuche aber dann auch akribisch daran zu arbeiten, okay, was hat mich sozusagen immer wieder auch durch solche Situationen gerettet, was hat mich dazu beauftragt, dann nicht immer alles zu lesen, sondern mehr auf das zu konzentrieren, was mir die Familie beigebracht hat und enger bei den Leuten dran zu bleiben, anstatt oder bei den Trainern, anstatt auf andere Leute zu hören, die mich erstens nicht kennen und zweitens nicht meine Erfahrung haben und drittens nicht in mir drin stecken.
Ja, voll. Bevor wir gleich zum letzten Themenblock kommen, beziehungsweise zu den letzten beiden Fragen, um diesen Themenblock einmal abzurunden. Es ist ja nun mal Fakt, dass mentaler Gesundheit in unserem Geschäft immer noch so ein bisschen wenig Raum gegeben wird. Und wir wissen beide, und das ist auch ein Fakt, ich habe die Jungs gesehen, die so wie du vorm Spiel auf Toilette gegangen sind und ganz komische Geräusche gemacht haben. Also da bist du ja auch nicht das einzige Vorbild. Da gibt es ja ganz viele von diesen Vorbildern. Ja. Das muss man in der Deutlichkeit auch ganz klar so sagen. Abschließend, was denkst du, sagt das über dieses Geschäft aus, dass es diese Spieler gibt?
Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, ne, für uns alle, weil Früher war das mehr Tabu. Heutzutage gibt es Menschen, die sind da durchlaufen, die mehr von sich teilen, und das wird die große Aufgabe. Ne? Besonders auf die nächste Generation, weil da prallt noch mehr auf diese junge Generation ein. Da wird noch mehr Fragen gestellt, da werden noch mehr Dinge reininterpretiert, und damit klarzukommen. Es geht immer darum, ein Umfeld zu schaffen, mit viel Kommunikation, mit Offenheit, mit Ehrlichkeit. Das ist das Einzige, was ich versuche hier auch, ne? Dass ich die Türen öffne. Wir öffnen uns ja, weil wir damit versuchen, die Türen zu öffnen und zu sagen, sprecht darüber, weil das ist keine Schwäche. Das ist der Anfang, sich mit euch zu beschäftigen, mit viel Potenzial noch bessere Leistung abliefern zu können. Das ist sozusagen auch für mich immer wieder ein Startschuss. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt irgendwie schon weit. Es ist immer wieder ein Startschuss, immer wieder auch sich zu erinnern, dass man immer wieder neu anfangen muss. Dass man immer wieder auch hart daran arbeiten muss, das Vertrauen zu gewinnen. Das ist ja das Nächste. Ne? Der Trainer, der sagt, nee, du kannst nicht jetzt nicht dahin gehen. Ne? Da ist ja schon ein bisschen Vertrauen verloren gegangen. Mhm. Ne? Weißt du mal, dieses Vertrauen, wenn sich einer öffnet, ne, da muss man ganz vorsichtig mit sein. Wenn wir die Möglichkeiten schaffen, und ich versuche das auch auf viele Schultern zu verteilen hier, auch in der Arsenal Akademie, dass man sagt, ja, da ist nicht nur ein Trainer, da ist aber auch ein Academy Manager, da ist ein Assist-Trainer, da ist ein Assistenztrainer, da ist ein Player-Care-Manager, da ist ein Psychologe. Wir müssen das auf Schultern verteilen, weil jeder öffnet sich woanders. Jeder hat einen anderen Vertrauenspartner. Und diese Leute auch, ne, zu sensibilisieren, zu sagen, wenn sich einer öffnet, genau zuhören. Ja. Genau zuhören. Und deswegen bin ich froh, dass wir da in einer besseren Position sind, aber trotzdem für mich immer wieder Startschuss, Erinnerung, klar machen, wie wichtig es ist, Vertrauen aufzubauen und zuzuhören.
Wunderbares Learning. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die ich mir so gestellt habe, als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe. Und nachdem wir jetzt dieses Gespräch geführt haben, glaube ich, hat sie auch auf jeden Fall Relevanz. Du hast deine Karriere mit dem Weltmeistertitel 2014 beendet. Im Prinzip also ja irgendwo auf einem Höhepunkt, irgendwo da, wo es ja nicht mehr weitergeht. Und parallel hast du aber auch in dem Gespräch, aber auch in Interviews gesagt, ich wollte irgendwie immer auch so ein bisschen raus aus dieser Maschinerie, aber ich wollte nicht aufgeben. War das dann nach diesem Gewinn von dem Weltmeistertitel der Moment, wo du dir dann gesagt hast, okay, jetzt kann mir keiner mehr vorwerfen, dass ich einfach so aufgebe?
Ja. Tatsächlich hatte ich immer so im Gefühl, ich möchte im Guten, also ich habe so, ne, im Guten, nicht nur im Guten wechseln, sondern auch im Guten aufhören. Ne, dass man so das Gefühl hat, okay, mich scheucht jetzt hier keiner vom Hof, sondern aber dieses Timing richtig zu finden, ist total schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Und da bin ich auch echt froh, dass, ne, wenn man so einen Weg beschreitet, ich war dann 10 Jahre bei der Nationalmannschaft. Ich habe mir das dann auch richtig schön geredet, ne? 10 Jahre bei der Nationalmannschaft. Ich war kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ich habe 5 Turniere erlebt, einen Titel geholt. Ich habe ein Länderspiel mehr als Franz Beckenbauer. Ne? Also das war so, ich habe mir dann wirklich versucht, so alles so hinzulegen und zu sagen, also hätte mir das einer erzählt irgendwann mal früher. Ne? Und dann war es wahrscheinlich auch so, ganz spannend war, dass mein Vater hat mich angerufen, dann nach diesem, da in Brasilien, nach dem Spiel, und dann, er hat so gesagt, ja, das reicht jetzt aber auch so nach dem, also das war von ihm so, dass ich glaube jetzt, ja, ich glaube, dass du hast jetzt, er hat das mit Franz Beckenbauer gesagt, weil das war sein großes Idol. Das ist ein Länderspiel mehr als Franz Beckenbauer, und ich glaube, das reicht jetzt auch so, ne? Wow. Dazu saß ich neben Philipp Lahm in der Kabine, und wir haben gesagt, das ist jetzt auch, mehr geht halt auch nicht. Ne?
Mehr geht nicht
und man soll den Bogen auch nicht überspannen. Und, und es war dann auch so mit Familie, zweites Kind, war kurz vor der WM geboren. Meine Frau Riesenhals konnte nicht nach Brasilien, war eine schwierige Zeit für sie. Das waren dann alles super viele Faktoren, die dann wirklich dazu geführt haben, das ist wirklich der beste Augenblick, um auch dann für die nächste Generation auch eine Chance zu geben, weil die hatte ich mit 20, 21 da zuzukommen. Das war ein großes Glück. Je mehr man darüber gesprochen hat, war dann auch klar, das war jetzt kein Aufgeben, das war einfach der bestmögliche Zeitpunkt. Und viele Leute drumherum haben auch dann über dieses Thema gesprochen. Deswegen war das dann auch klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt da ist.
Zum Schluss noch eine Sache, nachdem, um das ganze Ding hier rund zu machen, nach all dem, was wir besprochen haben, und wenn du aus deiner heutigen Sicht ganz ehrlich zu dir selber bist, würdest du sagen, der Fußball hat dich mehr geprägt oder mehr verbraucht?
Ich sag stolz, weil ich auch die Dinge genauso wieder machen würde. Der Fußball hat mich geprägt über jetzt mittlerweile schon von 4 bis 41, also jetzt schon 37 Jahre hat mich der Fußball geprägt in vielen, vielen, vielen Facetten. Natürlich kommen wir in das Geschäft naiv, also ich kam wirklich naiv rein und bin an Aufgaben aber auch sehr, sehr gewachsen. Klar gibt es einige Momente, wo man vielleicht hätte ja etwas offener sein sollen, ein bisschen auch sich einfach auch in gewissen Momenten, ne, ein Gespräch kann Hilfe, kann Unterstützung, ne, einfach dieses, einfach sich zu öffnen. Ne, das ist so das Einzige, worauf ich reflektiere. Den Rest, alles das, was man erlebt hat, das hat mich super viel geprägt. Muss aber auch sagen, nach 15 Jahren Profifußball war ich körperlich und mental ausgelaugt. Das würde ich sagen. Aber ich hab natürlich auch dafür super viel mitgenommen, super viel gelernt und kann daraus so viel Kraft schöpfen, ne, für eine Zukunft.
Sich einfach öffnen. Ich glaube, das ist der perfekte Schlusssatz für diese Folge, in der so unglaublich viel Wahrheit drin steckt in diesem Satz. Lieber Per, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und für dieses sehr inspirierende und intensive Gespräch. Danke, danke, danke.
Vielen Dank. Es war sehr schön und viele Dinge entwickeln sich auch im Gespräch. Ne?
Absolut. Weil
man kann sich wirklich auf alles Mögliche in der Welt vorbereiten, aber wirklich mir gefällt halt diese Spontanität, wo vieles auch nochmal ganz neu hochkocht, und ich war einfach froh, dass ich das mit dir teilen konnte.
Danke von Herzen. So, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder, die Folge mit Per Mertesacker. Ich hoffe, dass sie euch genauso umgehauen und geflasht hat wie mich selbst. Ich muss sagen, dass Per Mertesacker eine unfassbar tolle Art hat, Dinge zu beschreiben und zu sagen, und ich glaube, seine Karriere ist sowieso schon außergewöhnlich, aber die Art und Weise, wie er auch darüber spricht und wie reflektiert er darüber berichtet, ist, glaube ich, einfach für uns alle sehr, sehr lehrreich, ob man jetzt Fußballprofi ist oder nicht. Ich glaube, da sind einige Lektionen fürs Leben dabei, deswegen hoffe ich aus tiefstem Herzen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Hier geht es nächste Woche jetzt weiter mit der Sonderfolge Kopfsache und Per Mertesacker. Ich hoffe, ihr könnt diese Woche ein bisschen durchschnaufen, startet gut in die Woche, lasst uns bitte Feedback da, damit wir auch immer wissen, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, würden wir uns immer über 5 Sterne freuen, das wisst ihr mittlerweile. Und bis dahin, bleibt erstmal gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder, da geht's weiter. Und danach, nach der Sonderfolge, geht's wirklich auch mit einem wunderbaren Gast weiter. Wir starten also super rein hier ins neue Jahr, freut euch drauf. In diesem Sinne, liebe, liebe Grüße, alles Gute, euer Robin. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.